Unterstützung für diese Folge kommt vom Mammut Müsli, dem einzigen Crunchy Low Carb Müsli mit fast 15 Gramm Eiweiß und weniger als 14 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten auf 100 Gramm. Ohne Zuckerzusatz, ohne Getreide und wir verwenden kein Soja. Mehr darüber erfährst du auf www.mammutmüsli.at oder auf Amazon. Folge 111. Upgrade für die Füße. Alles, was du über Barfußlaufen wissen musst, Interview mit Konstantin Gonzalez. Konstantin ist Diplom-Informatiker und arbeitet in der IT-Branche. Seit 2008 beschäftigt er sich intensiv mit Ernährung, Gesundheit und aktueller Forschung dazu. Auf der Suche nach einem Erklärungsmodell fiel ihm die Paleo-Ernährung auf. Endlich eine Möglichkeit, das Wissen um Ernährung in ein fundiertes, strukturiertes und sinnvolles Modell einzuordnen, das die Herkunft des Menschen mit seinem genetischen Erbe, modernste Erkenntnisse aus Biochemie und Medizin sowie neue und alte Erfahrungen aus verschiedenen Kulturen zu einem bestimmten Modell verbindet. Mit der Paleo-Ernährung hat Konstantin 18 Kilo abgenommen und ist fitter als je zuvor. Bewegchen und Zipperlein, wie er sagt, sind verschwunden. Sport ist kein notwendiges Übel mehr, sondern macht sogar Spaß. Ein Thema, mit dem sich Konstantin besonders viel beschäftigt, ist Barfußlaufen. Hersteller von Sportschuhen wollen uns ja einreden, dass der menschliche Fuß etwas Zerbrechliches ist, irgendwie unperfekt und nur gezwungenermaßen damit zurechtkommen muss, zum Gehen genötigt zu werden und daher Hilfe braucht. Daher wird in der Werbung immer die Dämpfung der Schuhe hervorgehoben. Der Aufprall muss beim Laufen abgefedert werden, damit er nicht die empfindlichen Knochen, Gelenke, Knie und Becken trifft. Einmal mehr haben Evolutionsforscher inzwischen herausgefunden, dass das Gegenteil der Fall ist. Die hohe Komplexität des menschlichen Fußes ist natürlich ein Ergebnis von Millionen von Jahren von Evolution. Doch in diesem Fall handelt es sich um ein hochspezialisiertes Organ, das sich optimal an seine Aufgaben, das Gehen, Laufen und Sprinten, angepasst hat. Um das zu erleben, muss man dem Fuß erst einmal seine Arbeit auch machen lassen. In dieser Folge erfährst du, warum es wichtig ist, wieder ohne Schuhe laufen zu lernen, wie man es am besten anfängt und worauf du unbedingt achten solltest, die besten Schuhe für den Barfußläufer und welchen Vorteil es hat, öfter mal mit nackten Füßen durch die Wiese zu gehen.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Lieber Konstantin, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Dankeschön, Julia. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich sehr, dass wir endlich mal die Gelegenheit haben, auch uns persönlich kennenzulernen. Mhm. Und bevor wir mit unserem Thema heute starten, das soll ja heute ums Barfußlaufen gehen, würde mich wahnsinnig interessieren, wie bist du eigentlich zu Paleo gekommen?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Okay. Also ich bin ja von Haus aus bin ich eigentlich Informatiker, eigentlich gar nicht so dem biologischen Themen oder sowas verwandt. Allerdings habe ich Glück gehabt. Ich habe damals im Gymnasium, wollte ich eigentlich Physik als Leistungskurs belegen. Damals war ja im Gymnasium so die Methode, dass man dann in den letzten 3 Jahren dann so einen Leistungskurs belegt hat. Wurde aber nicht angeboten, also habe ich als Verlegenheitslösung sozusagen Chemie genommen. Und Chemieleistungskurs war toll. Ich hatte einen tollen Chemielehrer, der hat dann aus seinem Vorlesungstipp von der Uni vorgelesen und hat mit uns tolle Sachen gemacht, von Sprengstoff über Wein und Schnaps selber machen bis hin zu allem möglichen Unfug. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann war lange nichts und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass ich mit der Zeit relativ zuverlässig jedes Jahr ein halbes Kilo mehr auf die Waage gebracht habe. Das war so die Phase so 2008 herum oder sowas. Und dann dachte ich mir, okay, du musst irgendwas machen. Als Informatiker habe ich eine gewisse Affinität zur Wissenschaft. Also habe ich nach einem wissenschaftlichen Weg gefunden, mich durch den Dschungel der vielen Ernährungs- und Diät- und Fitness-Tipps durchzubühlen. Und bin dann auf ein Buch gestoßen von dem Ray Kurzweil. Der Ray Kurzweil ist ja heute bekannt als einer der prominenten Leute, die bei Google was mit künstlicher Intelligenz und Robotern machen.
Ja, genau.
Genau. Aber was viele nicht wissen ist, er ist einer der Erfinder der Synthesizer. Der ist also in der Musikszene extrem bekannt und noch heute werden in der Musikszene Synthesizer von der Firma Kurzweil verkauft, die er damals gegründet hat. Er hat für Stevie Wonder eine Maschine erfunden, die ihm die Zeitung vorlesen kann. Er ist also einer der Väter der Schrifterkennung, der computerisierten Schrifterkennung und damit natürlich auch ein gewisser Held für Informatiker. Und er ist einer, der sehr viele Dinge erfindet. Und der Kurzweil, der hat irgendwann mal eine Diagnose von seinem Hausarzt bekommen, nämlich, dass er Diabetiker ist. Und weil er selber Wissenschaftler ist, hat er sich nicht damit zufrieden gegeben, bis ans Ende seiner Tage jetzt Insulin zu spritzen und Medikamente zu nehmen, sondern er hat sich seinen Hausarzt geschnappt und ist der Sache auf den Grund gegangen und hat dann irgendwann mal 2 Bücher darüber geschrieben. Und in diesen Büchern hat er extrem viel Wissenschaft reingepackt, was er halt alles zusammentragen konnte zum Thema Stoffwechsel, zum Thema Ernährung, zum Thema Vitamine und Mineralstoffe, darüber, wie das mit dem Herz-Kreislauf-Risiko wirklich funktioniert, wie diese Sachen entstehen und, und. Und wenn man das jetzt reduzieren will auf eine simple Formel, dann kommt dann eigentlich Low Carb und viele Nahrungsergänzungsmittel dabei raus. Also das habe ich dann halt gelesen und das fand ich eigentlich ganz gut. Und dann damit fing für mich so eine gewisse Low Carb Phase an. Und die war, das ging so 2008 oder so los. Und das hat dann auch gut geklappt. Also ich habe dann auch relativ schnell abgenommen und habe mich auch vor allem besser gefühlt. Das war mir wichtig, dass ich nicht einfach nur eine Diät mache und dann und dann wieder in alte Gewohnheiten verfalle. Das heißt, Low Carb wurde dann für mich so ein bisschen zu einer Art Lebenseinstellung oder Lifestyle, wie man so heute sagt. Aber so ein bisschen hatte ich immer das Gefühl, dass das immer noch ein bisschen künstlich ist. Und irgendwann, man liest ja jede Menge Artikel und so, bin ich dann auf das Thema Paleo gestoßen. Damals noch durch Rob Wolf und Mark Sisson und den bekannten amerikanischen Bloggern aus der Szene. Und dann hat das plötzlich für mich einen Sinn ergeben, dass man jetzt nicht deswegen Low Carb macht, weil man damit den eigenen Körper austrickst, wie das der Kurzweil vielleicht darstellen mag oder wie das ein bisschen akademisch von oben kommt. Man trickst seinen Stoffwechsel aus und versucht den Stoffwechsel da ein Schnippchen zu schlagen oder sowas, sondern im Gegenteil, das Paleo zäumt ja das Pferd von der anderen Seite auf, nämlich kommt aus der Evolution. Und das hat für mich natürlich sehr viel mehr Sinn gemacht, darüber nachzudenken, wie ist denn der Mensch eigentlich entstanden, was hat unseren Körper über die Jahrmillionen geformt und was bedeutet das eigentlich dafür zu verstehen, wie es jetzt nun wirklich gut wäre, sich zu ernähren. Und damit bin ich dann sozusagen über Low Carb zu Paleo gekommen und interessanterweise war das auch nochmal so ein gewisser Schub in bessere Lebensqualität, mehr Kraft und noch wieder mehr abgenommen. Meine Frau hat sich dann schon Sorgen gemacht, aber im Gegenteil, die hat mich dann gebeten, du bist es wieder was anderes, erst das wirst du zu dünn, aber irgendwann pendelt sich das ja auf ein gewisses Idealniveau ein und dann ist ja auch gut mit abnehmen. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, als ich angefangen habe, habe ich ungefähr 86 Kilo gewogen und jetzt wiege ich irgendwie 69 und fühle mich damit prima und das war dann irgendwann mal so toll, dass ich anfing drüber zu bloggen, als mir auffiel, dass es damals, als ich mit dem Bloggen angefangen habe, da gab es gar nicht so viele deutsche Blogs zum Thema. Also habe ich einfach angefangen, darüber zu bloggen.
Ja, voll spannend. Vor allem interessant, weil, also zwei Sachen. Einerseits finde ich es immer spannend, dass gerade sowohl Menschen, die eben aus der Informatik kommen oder einen technischen Hintergrund haben, eine andere Art haben, an Probleme heranzugehen und dann irgendwie einfach natürlicherweise dabei landen. Ja, es gibt bei anderen noch, wo sich praktisch immer wieder dieses selbe Muster ergibt. Und das bei mir sehr ähnlich auch war, diese Progression praktisch von Low Carb und dann hin zu dem Paleo einfach der evolutionäre Gedanke und auch die Erklärungsweise dahinter und überhaupt das mehr als nur Ernährung, sondern auch die anderen Aspekte eben dabei sind. Das ist natürlich schön und mittlerweile glaube ich, dass es hier echt fließende Übergänge sind und dass auch die LCHF-Bewegung sozusagen sich da weiterentwickelt hat und das jetzt praktisch eine evolutionäre Gesundheit, nenne ich das immer ganz gern,
Ja, genau.
Und sehr, sehr, sehr witzig, dass man doch so ähnliche Geschichte dann oft hat.
Ja, genau.
Eine große Passion von dir, ja, das Barfußlaufen. Und das soll heute unser Thema sein. Und ich denke jetzt gerade wieder dran zurück, wie ich da so mal mit dem Laufen angefangen habe, was weiß ich, vor, ja, weiß ich nicht mehr, 8 Jahre oder so, ja, drüber nachdenken. Da war ja so das Erste, was man sagt, passt, da braucht man ja natürlich Laufschuhe, weil ohne denen geht es ja nicht. Und dann an ein Sportgeschäft und lässt sich da beraten und da gibt es dann mit dieser Seitenhalt und Dämpfung und weiß alles Mögliche und man kauft sich den tollsten Schuh, weil offensichtlich ja hat die
Ohne geht's ja
Natur
nicht,
uns
ne?
nicht ausgestattet mit
Genau.
ordentlichen Füßen.
Ja, richtig.
Wie siehst du das?
Naja, ich bin ja auch irgendwann zu dem Thema Barfußlaufen gekommen, weil das auch in der Paleo-Bewegung relativ häufig angesprochen wird.
Ja.
Und ich finde das für mich eigentlich auch spannend und wichtig, dass das Paleo-Prinzip, nämlich herauszufinden, wie funktioniert Evolution, wie ist der menschliche Körper entstanden, wie funktioniert der menschliche Körper eigentlich und was kann ich am besten daraus machen, wenn wir ja verstehen, wie der menschliche Körper wirklich funktioniert, also wirklich als Maschine begreifen, auch wenn das
Ja.
jetzt ein bisschen seelenlos klingt, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Wenn wir verstehen, wie das alles funktioniert, dann können wir es ihn auch besser nutzen. Und hinter dem Hintergrund habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass eben Barfußlaufen tatsächlich besser funktioniert, als mit Schuhen zu laufen und dass Schuhe eigentlich eine Mogelpackung sind. Und wie das so ist, man kommt halt Schritt für Schritt darauf. Ich muss dazu sagen, ich war in der Schule immer der, der zu allerletzt für die Fußballmannschaft ausgewählt wurde. Ich war immer der unsportliche Typ, ne? Also klassisches Schicksal des Informatikers, immer mit Mathe und Physik und Informatik beschäftigt und überhaupt gar kein Interesse an Sport. Und das hat sich aber umgekehrt. Ich habe ja dann durch die Ernährung habe ich abgenommen und dadurch, dass man sich nach Paleo ernährt, nimmt man nicht nur ab, sondern bekommt automatisch Lust auf mehr Bewegung. Das ist dann so ein gewisser Bewegungsdrang, der dann kommt. Also fing ich an zu laufen. Und dann bin ich auf das Thema Barfußlaufen gestoßen. Und was ich daran so faszinierend fand, ist ja, dass der menschliche Fuß ja ein unglaublich komplexes Organ ist oder ein komplexes Stück Menschheit ist. Zum Beispiel über ein Viertel aller Knochen im Körper sind in den Füßen drin.
Wahnsinn.
Anderes gutes Viertel ist in den Händen drin und dann bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel übrig für alles andere, also Hals und Wirbelsäule und Rippen und was man noch so für Knochen hat. Und das deutet auch schon ein bisschen an, dass Füße eigentlich Meisterwerke der Natur sind. Und da ist es eigentlich erstmal schon schade, die jetzt in Schuhe einzusperren und ihnen die ganze Bewegungsfreiheit zu nehmen. Ich weiß nicht, wenn jetzt einer von den Hörern oder Zuschauern jetzt einfach mal da vor dem Bildschirm sitzt, würde ich einfach mal Folgendes ausprobieren. Zieht einfach mal eure Schuhe aus oder Pantoffeln und eure Socken und so und lasst einfach mal eure nackten Füße sich frei bewegen. Bewegt einfach mal die Zehen, also so ein bisschen, versucht einfach mal die Zehen alle zu bewegen. Probiert einfach mal aus, was für eine Bewegungsfreiheit so ein Fuß eigentlich hat. Und da stellt man dann fest, oder dann stellt man einfach mal die Frage, ja, warum ist eigentlich der Fuß so flexibel? Und zwar so flexibel, dass unsere Verwandten, die Primaten, die Affen, damit ja buchstäblich Bananen festhalten können und ihre Füße bewegen können, als ob es Hände wären.
Ja.
Schaffen wir Menschen jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man eigentlich mit einem Fuß auch mal so ein Flummi greifen oder versuchen, da mal was aufzuheben oder sowas.
Ja.
Das geht schon ein bisschen. Warum hat uns die Natur so komplizierte Füße gegeben, wenn wir eigentlich nur darauf gehen sollen? Und wenn man dann sich mehr mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, dass der gesamte Bewegungsapparat, also Fuß und Wade und die Knochen darüber, dass das eigentlich insgesamt als eine Laufmaschine von der Natur entwickelt wurde und diese Laufmaschine alles hat, was man braucht, um auf beliebigen Untergründen zuverlässig und vor allem auch unfallfrei zu laufen. Und das funktioniert so, dass auf der einen Seite diese Komplexität, also ich mache jetzt mal die Füße mit den Händen nach, wenn ich jetzt anfange, die Füße in die Kamera zu halten, das ist ein bisschen Verrenkung. Aber ich mache das ja mit den Händen nach. Dadurch, dass die Füße so flexibel sind, können sich dem Untergrund immer ideal anpassen. Ne? Also wenn der Untergrund halt steinig ist, dann legen sie sich halt so drauf. Ne? Wenn da Zweige sind im Wald oder wenn da Steine sind oder Unebenheiten, da können, oder wenn es mal der Untergrund weich ist, dann können Füße richtig in den Untergrund reingreifen und dadurch auch stabiler auf dem Untergrund sein. Wenn so ein Fuß auf den Untergrund drauf macht und drauf fällt, dann kann er sich dadurch anpassen und damit festeren Griff haben und gleichzeitig verhindern, dass man stolpert bzw. umknickt. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Schuh anhaben, dann ist der Schuh einfach immer platt. Und wenn der Schuh jetzt ungünstig auf so einen Stein draufkommt oder auf eine Kante draufkommt, ja, dann hat der Schuh nicht die Möglichkeit, das irgendwie abzufedern, sondern das nächste Gelenk, was dann kommt, ist dann schon der Knöchel. Mhm. Das heißt also, wenn man ungeschickt mit einem Turnschuh auf einem unebenen Untergrund drauf geht, dann knickt der Fuß einfach ab, ja, und die gesamte Aufprallenergie geht gleich in den Knöchel. Ja. Und deswegen gibt es bei Läufern auch so häufig Knöchelverletzungen. Ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber wenn man mal so ein bisschen googelt, ja, findet man Statistiken, dass irgendwie zu den häufigsten Laufverletzungen einfach Knöchelbrüche oder Knöchelschäden, ja, stehen. Das kann einem beim Barfußlaufen gar nicht passieren, weil nämlich der Fuß da ja in vielerlei Hinsicht flexibel ist. Er kann sich nach vorne, nach hinten anpassen, mhm, er kann sich links und rechts anpassen. Überall noch, bevor der Knöchel überhaupt ins Spiel kommt.
Ja.
Der nächste Teil ist, und das ist eigentlich das Interessante, die Schuhverkäufer versuchen uns ja Schuhe zu verkaufen mit Dämpfung. Ne? Da ist ja dann, genau, hinten an der Ferse. sind da ja Kissen verbaut, weil ja angeblich ist es ja so schlimm, wenn man mit der Ferse auf den Boden auftritt. Ne? Und dafür braucht man ein Kissen. Genau. Und dazu muss man wissen, dass der Fuß gar nicht dafür gemacht ist, mit der Ferse zuerst aufzutreten, sondern mit dem Vorderfuß. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kinder beobachtet, ich habe mal einen Orthopäden getroffen, der mir erzählt hat, dass Eltern ganz besorgt mit ihren Kindern zu ihm kommen, weil sie beobachten, dass die Kinder mit 3 Jahren oder 2 Jahren, wenn sie laufen lernen, nur auf den Fußspitzen laufen. Und dann denken die Eltern, oh mein Gott, mein Kind, das hat jetzt irgendwie eine Fehlstellung oder es ist krank, ja, oder sowas. Und der muss dann den Eltern erklären, dass das total natürlich ist, dass die Leute so laufen, dass die Leute also immer mit dem Vorderfuß laufen. Und es ist eigentlich unnatürlich, wenn man sich so abrollt, was eigentlich einem immer die Schuhverkäufer einreden wollen.
Ja.
Und das Krasse ist halt, dass dummerweise Schuhe so gebaut sind, dass man gar nicht anders kann. Also, mhm, jeder Schuh ist so geformt, dass man so eine Keilform hat. Man hat hinten an der Ferse geht der Schuh die Sohle nach oben und wird immer dicker, sodass man, wenn man einen Schuh trägt, nicht anders kann, als jetzt mit der Ferse aufzutreten und dann abzurollen, mhm, was aber eine unnatürliche Bewegung ist.
Ja.
Und ich fand das total faszinierend, das zu verstehen und zu lernen, wie eigentlich der Bewegungsapparat wirklich funktioniert. Und in Wirklichkeit ist es so, man trifft also mit dem Vorderfuß auf den Boden auf beim Laufen. Man kann vielleicht ein bisschen noch nachträglich abdämpfen mit der Ferse, aber eigentlich kann man ideal laufen, wenn man nur auf dem Vorderfuß läuft. Ja. Und dann bildet der Fuß zusammen mit der Achillessehne und der Wade eine Federkonstruktion. Das heißt, man federt den Aufprall mit der Wade ab, kann dort die Bewegungsenergie sogar speichern und dann wieder zurückgeben. Das heißt, ja, man hat sowas wie Sprungfedern an der Wade, die Laufenergie temporär speichern und dann wieder abgeben. Und so kann man dann wie auf Federn quasi laufen. Und wenn man das ein bisschen trainiert hat und bewusst mal mitbekommt, dann stellt man fest, dass es eigentlich Spaß macht, einfach so auf dieser Federkonstruktion, die man natürlich mitnimmt, zu laufen und dadurch auch Energie spart. Und ja, ich fand das faszinierend, weil das so diesen biomechanischen Touch hat.
Genau.
Und habe deswegen angefangen, so zu laufen.
Ja, ich meine, wenn man sich das eben so überlegt, dann macht ja auch Sinn. Ja? Mhm. Ich meine, erstens ist es auch eben energieeffizient, wenn, mhm, ich auch die Energie aus den Sehnen nutze, mhm, hier nicht nur muskulär Arbeit, ist ja ganz klar. Mhm. Und was glaube ich neben der Verletzung des Knöchels eine der Hauptverletzungsorten, mhm, sonst noch ist, es ja das Knie.
Richtig.
Mhm. Und du hast es ja eben gesagt, wenn man glaube ich mit der Ferse so auftrifft, das ist, mhm, ja eine unglaubliche Last, ein unglaublicher, mhm, Impact praktisch, eine, weiß nicht, das mehrfache, zwei-, dreifache vom Körpergewicht, das, mhm, praktisch ungefedert direkt, richtig, in einer Linie, wenn man sich das wie eine Linie vorstellt, mhm, von der Ferse direkt hinein ins Knie geht.
Genau.
Kein Wunder, dass das Knie das nicht lange aushält.
Ich kenne Läufer, die aufgehört haben zu laufen, weil sie Knieschmerzen hatten. Und die sind dann irgendwie über Umwege zum Barfußlaufen gekommen oder zumindest Barefoot-Style oder Vorderfußlaufen. Ja. Es gibt ja eine ganze Laufschule, die sich da irgendwie einen neuen Begriff, ein richtiges Markenzeichen ausgedacht hat. Ich habe das wieder vergessen. Mhm. Aber die vermarkten das als eine neue Speziallauftechnik. Dabei ist es die älteste Lauftechnik der Welt. Und die haben dann wieder angefangen zu laufen, weil sie plötzlich schmerzfrei laufen konnten. Ja. Weil eben die Aufprallenergie dann eben besser abgepuffert wurde.
Mhm. Darf man, oder sagen wir so, wie fängt man jetzt am besten an? Wenn jetzt jemand hört und sagt, boah, ich würde jetzt, also das klingt toll, ich würde jetzt gern auch so laufen.
Das muss man lernen. Also ich habe angefangen, indem ich einfach mal zu Hause angefangen habe, zu Hause barfuß zu laufen. Mhm. Also Pantoffeln ausziehen, Socken ausziehen und grundsätzlich zu Hause laufen. Und das Spannende für mich war, das ist einfach eine ganz andere sinnliche Erfahrung erstmal, ne? So ein Fuß ist es gar nicht gewohnt, permanent Berührung mit der Umwelt zu haben, was ja eigentlich schon ein bisschen krass ist. Ne? Wir verpacken die Füße permanent in Schuhe, so lange, bis sie jetzt total sensitiv geworden sind. Also jeder ist ja kitzlig an den Füßen. Ne? Und ich würde die Leser einfach mal ermuntern, das Experiment zu machen. Sucht euch einfach mal den nächsten Sonntag aus und nehmt euch als Ziel vor, einen ganzen Tag lang, den ihr zu Hause vielleicht faulenzt oder sowas, ganz ohne Schuhe zu verbringen und nur barfuß zu laufen. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich dann abends gemerkt habe, die Füße fühlten sich ein bisschen an wie nach einem Workout. Mhm. Also allein schon einen Tag lang barfuß laufen war für meine Füße, die das nicht gewohnt waren, erstmal Workout, weil die dann erstmal von den ganzen Sinnen her erstmal total überfordert, will ich jetzt nicht sagen, aber die waren halt erstmal gut durchmassiert und sie haben ja auch ständig dieses Feeling gehabt, ne? Untergrund und Teppich und Parkett und Fliesen und wieder Untergrund und das so weiter. Ne? Das hat sich dann nach ein paar Tagen gelegt und dann hat sich der Fuß dran gewöhnt und dann merkt man auch, wie sensibel Füße sind. Und dann auch wieder die Frage, warum hat die Evolution uns so sensible Füße gegeben? Es gibt tatsächlich einen Reflex, wenn man nämlich zum Beispiel auf natürlichem Untergrund läuft, dann muss der Fuß innerhalb von Millisekunden erkennen, auf was für einem Untergrund bin ich da gerade gelandet, wie reagiere ich da drauf und da sich anpassen. Und deswegen sind Füße so empfindlich. Und dann als nächsten Schritt würde ich dann einfach mal vorschlagen, mal einen Spaziergang zu machen, barfuß. Zum Beispiel eine Runde um den Block oder sowas. Ne? Oder wer Glück hat und einen Park in der Nähe hat oder einen Wald oder sowas. Ich habe ja super Glück. Ich wohne einen Häuserblock entfernt vom Wald. Und dann einfach mal ausprobieren, was passiert. Es gibt auch, wenn man mal so ein bisschen googelt oder sich so ein paar Wanderführer anguckt, es gibt auch Barfußpfade oder Barfußwanderwege, die so ein bisschen auch so als Erlebnis Dingen auch so aufgebaut sind.
Ah.
Und einfach da mal einen Ausflug hin machen und mal schauen, was ist, wenn man in der Natur mal barfuß läuft, vielleicht einen Nachmittag lang oder sowas. Auch das wieder, das ist dann so die nächste Stufe, hat man wieder am Abend, wenn man nach Hause kommt, wieder dieses Wow-Gefühl, weil man da auch wieder überwältigt ist von den vielen Sinneseindrücken. Und dann stellt man fest, dass Barfußlaufen auch was Sinnliches ist. Man fühlt sich buchstäblich der Natur verbunden, weil dann einfach nichts mehr dazwischen ist. Man spürt, wie man ich will jetzt nicht ins Esoterische abdriften, das hat nichts damit zu tun, aber man hat dieses Erdungsgefühl halt, ne? Genau. Wieder eins sein mit der Natur und das ist auch ein schönes Gefühl und das ist ja auch was Natürliches, deswegen macht es auch Spaß. Ne?
Ja.
Und dann muss man aufpassen, dass man anfängt, wenn man jetzt zum Beispiel läuft, also laufen im Sinne von Joggen, dass man seine Sehnen nicht überbeansprucht. Die Sehnen sind ja ein Gewebe, das keine eigene Blutversorgung hat. Also es gibt jetzt nicht keine Blutgefäße in den Sehnen, sondern die Sehnen, die ernähren sich über, salopp gesprochen, das, was um sie herum so schwimmt. Deswegen können die sich nicht so schnell weiterentwickeln wie zum Beispiel Muskeln. Ne? Muskeln kann man trainieren und in 3 Wochen habe ich mehr Muskeln. Wenn ich trainiere und mich ordentlich ernähre, dann geht das schon, weil einfach der Blutkreislauf da die Muskeln versorgt. Bei Sehnen dauert es einfach alles länger. Also nicht übertreiben. Vielleicht erstmal 5 Minuten lang eine Strecke barfuß laufen oder mit Barfußschuhen laufen. Dabei bewusst mit dem Vorderfuß auftreten und dann auch wieder mal sein lassen. Dann merkt man schon, dass das so ein bisschen die Waden ein bisschen beansprucht hat und dann vielleicht mal nächste Woche 10 Minuten. Einfach mal vorsichtig rantasten und bewusst beobachten, wie kommt das bei meinen Waden an, wie kommt das bei meiner Achillessehne an, wie reagiere ich drauf. Mhm. Dann vielleicht auch wichtig, kürzere Schritte machen, lieber schnelle, kurze Schritte machen, als jetzt diese großen Sprünge machen, die man normalerweise so sieht. Und sich dann einfach mal darauf einlassen und ein Gefühl dafür entwickeln, was fühlt sich gut an, wie kann ich jetzt damit laufen und das dann schrittweise weiterentwickeln. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann relativ schnell relativ dicke Waden bekommt, als wäre man jetzt eher der Fahrradfahrer oder so, ne? Obwohl ich nur sehr wenig Gelegenheit habe, Fahrrad zu fahren. Und das ist dann schon ein gutes Zeichen. Da merkt man schon, dass dieser Federmechanismus funktioniert.
Ja, ja.
Aber das kann da auch 3 Monate oder länger dauern, bis sich die Sehnen darauf eingestellt haben. Aber es ist eine neue Erfahrung und dies kann ich jedem nur empfehlen, diese Erfahrung mal zu machen, ja, und das dann auch aufs Laufen auszudehnen.
Ja, weil ich denke mal auch eben, wie du sagst, es ist ja nicht nur die muskuläre Anpassung oder die Anpassung der Sehnen, sondern es ist ja auch, dass man wirklich ein eintrainiertes Laufmuster auch erstmal umlernen muss. Obwohl, also meine Erfahrung ist, wenn man jemand sagt, weißt du, zieh die Schuhe aus und geh mal einfach nur auf einem harten Untergrund. Man korrigiert sehr schnell, dass man nämlich nicht mit der Ferse auftritt.
Genau, weil das tut einfach weh im Knie und so. Ja.
Tut weh, ja. Aber du hast das ja schon kurz angesprochen, auch wenn jetzt nicht jeder möchte jetzt vielleicht wirklich jetzt mal so gleich richtig barfuß.
Ja, natürlich.
Ja. Einerseits, ja, es gibt ja immer was, man möchte vielleicht jetzt so eine Hornhaut haben oder dann gibt es natürlich auch Gefahren, es liegen Glassplitter herum, man weiß nicht. Man hat vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, auf jetzt einem ganz super weichen Waldboden zu laufen. Und du hast ja die Barfußschuhe schon angesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also ich habe auch nicht angefangen, richtig barfuß zu laufen, sondern ich habe mir mit Barfußschuhen angefangen. Am bekanntesten sind sicherlich die Five Fingers von Vibram. Das sind diese Zehenschuhe. Ich habe auch welche mitgebracht, die kann ich mal so zeigen. Die sehen dann so aus halt. Ne? Die haben dann halt hier vorne so Zehen. Und die kann man dann anziehen. Im Grunde ist das wie die Handschuhe für die Füße, ne? Wie Fingerhandschuhe für die Füße. Wenn man will, kann man die kaufen, aber dann fällt man natürlich auf. Ne? Na gut, wenn man barfuß läuft, fällt man auch auf. deswegen, worauf kommt es eigentlich an? Also eigentlich geht es darum, man sollte ja eigentlich lernen, im Vorderfuß zu laufen und möglichst auch täglich und immer. Weil man dadurch, dass man eben wirklich den ganzen Tag lang auf dem Vorderfuß geht oder läuft, kann man dieses Umdenken machen. Dann hat man nicht immer diese Sondersituation, ich mache das nur zum Sport und ansonsten laufe ich normal, sondern man sollte sich versuchen, ein paar Schuhe zu suchen, die man jeden Tag tragen kann. Es gibt ein paar Marken, die machen das. Also zum Beispiel für Anfänger gibt es zum Beispiel die Marke Merrell. Die machen so stylische Turnschuhe, die sich von normalen Turnschuhen kaum unterscheiden. Und da gibt es dann so ein paar Serien, die haben eine besonders flache Sohle. Die ist dann sehr dünn, die ist nur 3 mm dünn oder sowas. Und vor allem wichtig ist, dass sie keine Pronation haben, sprich, dass sie hinten keine Keilform haben, sondern durchgängig flach sind. Und damit kann man schon mal gut anfangen. Die kann man auch anziehen und die gehen als normale Turnschuhe durch und das passt dann schon. Dann gibt es noch eine Marke, die heißt Vivo Barefoot. Die machen auch so Turnschuhe-ähnliche Schuhe. Ich habe welche von denen, die sehen dann ungefähr so aus. Kann man als Turnschuhe durchgehen lassen und man fällt zumindest nicht unangenehm damit auf. Und damit kann man dann schon mal üben, beziehungsweise die kann man auch prima zum Laufen verwenden. Und man hat auf jeden Fall den Effekt, dass in dem Schuh genug Platz ist, damit die Zehen dann vorne auch breit genug sein können. Die Sohle ist sehr flexibel, das heißt, dass man dann auch die Chance hat, so ein bisschen sich dem Untergrund anzupassen. Man spürt auch wirklich jeden Stein in solchen Schuhen durch. Und man hat hinten an der Ferse nicht diesen Polster, das heißt halt, man hat eine gute Chance, vorne aufzukommen und damit zu arbeiten. Also das würde ich dann jedem empfehlen, das kann man dann auch im Büro mal anziehen oder so, zum Job oder in der Freizeit und dann kann man dann damit üben.
Da kann man sich dann wirklich gut rantasten, vor allem kann man dann einfach über den Tag den Schuh so tragen und dann, glaube ich, wird auch oder in meiner Erfahrung, ich trage auch sowohl die Five Finger als auch die von Vivo Barefoot eigentlich die Schuhe. Und ja, es geht dann eigentlich relativ schnell, finde ich, dass sich dann doch anpasst. Und dass es dann, dass man eben nicht keine Muskelkater im Fuß mehr bekommt.
Genau.
Wie ist denn das da? Manche haben einfach so, zum Beispiel, die laufen immer am Asphalt. Mhm. Darf man auch darf man auch barfuß oder mit so minimalistischen Schuhen auch auf harten Untergrund laufen, oder sollte das nur im Wald oder auf weichen, federnden Untergrund sein?
Nee, das geht prima auch. Also harter Untergrund funktioniert super gut.
Ja.
Gerade weil der eigene Federmechanismus da ja gut funktioniert. Meine typische Laufstrecke besteht so ungefähr 20% Asphalt, 20% so Schotter und Kieselweg. Das ist dann der anstrengende Teil. Ja. Das ist dann wirklich unangenehm. Und die restlichen 60% sind am Wald.
Okay.
Und das ist ganz interessant, diese verschiedenen Untergründe zu studieren.
Ja.
Ich meine, man sagt immer, dass die Eskimos 200 verschiedene Wörter für Schnee kennen oder sowas. Ne?
Ja,
der Barfußläufer kennt dann auch 200 verschiedene Bodentypen. man lernt dann wirklich seinen Untergrund neu kennen.
Ja.
Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Also ich habe auch am Anfang zum Beispiel, als ich mit den Five Fingers gelaufen bin, dann war auch so Schotterweg für mich echt anstrengend. Das hat wirklich wehgetan.
Ja.
Das ist wirklich Gewöhnungssache. Auf der einen Seite muss man dann wieder lernen, wie gehe ich mit so einem Untergrund um. Man läuft dann anders. Man läuft dann bewusst so, dass man den Aufprall noch mehr abdämpft, weil man genau weiß, da sind böse Kieselsteine, die tun einfach weh. Ne?
Genau.
Ironischerweise tun gerade diese größeren Steine, die so ein bisschen so groß sind, so Daumen oder größer sind, die tun am meisten weh, weil die natürlich irgendwann mal genau gegen einen der vielen Knochen da drauf hauen.
Ja.
Und dann tut es halt weh. So ganz feine Schotter, also das Zeug, was zum Beispiel im Winter immer ist zwar auch unangenehm, aber anders unangenehm. Mhm. Das tut dann nicht an den Knochen weh, sondern das tut dann auf der Haut ein bisschen weh.
Ja.
Aber das funktioniert immer erstaunlich gut. Also am Ende ist man dann 20 Minuten draußen gewesen oder ist eine Stunde gelaufen und kommt nach Hause und fragt und traut sich schon gar nicht mehr, die Fußsohlen anzugucken, weil man denkt, da hat man jetzt nur das Massaker, aber in Wirklichkeit geht es den Sohlen eigentlich erstaunlich gut.
Ja.
Das heißt, die können das schon ab. Vielleicht nicht am Anfang, aber man gewöhnt sich relativ schnell daran.
Ja.
Du hast vorhin das Thema Hornhaut angesprochen. Hornhaut ist ja der Teil der Haut, der abgestorben ist. Und interessanterweise sehen meine Füße unten an der Sohle überhaupt nicht nach Hornhaut aus, weil die Hornhaut ja auch als erstes wieder verloren wird.
Stimmt,
Was dann eigentlich passiert ist, dass darunter ist ja die Lederhaut, das ist die lebendige Haut, aber die wird dann mit der Zeit dicker und widerstandsfähiger,
okay,
obwohl es eine lebendige Haut ist. Und die kann dann einfach mehr ab.
Mhm.
Und man lernt dann mit der Zeit auch genau die Stellen kennen, wo dann der Fuß immer besonders auftritt und dann wird die Haut dort einfach dicker.
Ja.
Und das ist auch interessant, das zu beobachten.
Ja, okay.
Ich denke, das kann man vielleicht mit einem Handwerker vergleichen. Ne? Wenn man jetzt nur Klavierspieler ist, dann hat man ganz zarte Hände und die sind ganz dünn und das sind dann andere Hände, als wenn man jetzt zum Beispiel Schreiner ist und dann ständig dann mit dem Hobel rummacht. Man hat also dann ein bisschen robustere Füße, aber das heißt jetzt nicht, dass die Füße jetzt deswegen hässlich aussehen. Oder
genau, was. Genau. Aber uns muss man keine Angst haben, meine ich, dass man deswegen jetzt eben solche Schwielen da irgendwie an den Füßen oder so und das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich eher, dass die Haut, oder mir kommt vor, dass die Haut besser wird, also dass sie flexibler, geschmeidiger sogar wird.
Natürlich. Und weil sie wird wahrscheinlich auch sogar besser durchblutet. Ich meine, das ist die beste Fußmassage der Welt, die man kriegen kann, wenn man einfach barfuß einen Spaziergang macht. Ne?
Ich denke mal immer, also jetzt auch von den Distanzen her, würdest du sagen, dass man auch sowas wie einen Marathon ohne weiteres barfuß laufen, also mit Barfußschuhen laufen kann? Oder ist das schon wieder so eine Extrembelastung? Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt vielleicht normal, 40 Kilometer zu laufen.
Ich glaub, dass es kein Problem ist. Es gibt ja jede Menge, also das Nicht-Barfußlaufen ist erstaunlich neu. Es gibt ein wunderbares Pamphlet von einem, ich habe den Namen vergessen, aber ich schicke dir nachher nochmal den Link, von einem der Trainer von Olympia-Athleten aus den 70er Jahren. Und der hat irgendwann mal alle seine Erfahrungen in so einem Dokument niedergeschrieben, das heißt, glaube ich, Running Fast and Injury Free oder sowas. Mhm. Und der war ein guter Freund von dem Adolf Dassler, dem Gründer von Adidas. Und die haben gemeinsam trainiert und gemeinsam sich mit dem Thema beschäftigt und so weiter. Und damals in den 70er Jahren gab es nur Schuhe mit flacher Sohle. Das ging nicht anders. Ne? Und jeder hat auch schon mal Geschichten gehört von Kenia Olympia-Athleten, die aus Kenia stammen, die in Kenia die ganze Zeit sowieso barfuß laufen und die nur deswegen Schuhe anziehen, weil sie gerade von einer Schuhmarke gesponsert werden. Und sobald die Kamera wegguckt, schmeißen sie die Schuhe wieder weg. Es ist also problemlos möglich, auch lange Strecken laufen. Jetzt bin ich aber einer, ich propagiere nur das, was ich schon mal gemacht habe. Also ich kann bezeugen, ich habe schon mal einen halben Marathon gelaufen, weil ich einfach mal aus der puren Laune heraus gesagt habe, jetzt läufst du mal einen halben Marathon.
Ja.
Das war eine interessante Erfahrung. Den Füßen ging es danach erstaunlich gut. Ich war natürlich schon angestrengt, weil ich war noch nicht eine lange Strecke gelaufen.
Ja.
Aber das ist nicht anders als bei anderen Marathonläufern. Die Blockaden sind nur im Kopf und nicht irgendwie in den Gelenken oder sowas.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass man, wenn man jetzt geübter Barfußläufer ist, dass man sogar besser damit klarkommt, weil einfach die Gelenke besser geschont werden.
Ja.
Und dann gibt es auch so ein bisschen diesen Energiespar und wieder
Rückruhe. Na sicher. Ja, eben.
Es gibt viele Leute, die lange Strecken barfuß laufen oder zumindest in Barfußschuhen laufen.
Ich meine, wir haben jetzt eben viel über das Laufen und über Läufer gesprochen, aber wie ist denn das für jemanden, der jetzt eigentlich gar kein Läufer ist? Ja, ich gehe ja gar nicht laufen. Mhm. Sollte man das dann trotzdem
auf jeden Fall
unterwegs sein?
Auf der einen Seite erstmal, es macht Spaß. Ne? Also allein schon das Ausprobieren macht Spaß. Dieser sinnliche Aspekt sollte man nicht unterschätzen. Wenn man sich mal, schaut euch einfach mal ein paar Filme an. Heidi rennt barfuß durch die Alm und alle freuen sich oder sowas. Neulich haben wir mit den Kindern einen Film geguckt, der hieß, glaube ich, Elliot der Drache oder sowas, ein Disney-Film oder was. Da ging es um ein verwildertes Kind und das rannte auch barfuß quer durch den Wald oder sowas. Es steckt auch viel Romantik dahinter, barfuß zu laufen. Das macht auch Spaß, allein schon deswegen. Und es gibt einen ganz handfesten Vorteil. Wenn man nämlich jetzt barfuß geht oder steht, allein schon das Stehen und die Ferse auf einer Linie mit dem restlichen Fuß ist, dann wird automatisch durch Schienbein und Knie und Oberschenkel der Becken anders gestellt. Also das Becken, die Beckenlage ist anders.
Ja.
Und dadurch, dass der Becken einen anderen Winkel hat, hat die Wirbelsäule einen anderen Winkel. Und die Wirbelsäule wird dann automatisch in eine natürlichere Position gebracht.
Mhm.
Das heißt, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und Barfußlaufen. Und es gibt viele Leute, die allein durch das Barfußlaufen ihre Rückenschmerzen losgeworden sind. Ganz einfach deswegen, weil Schuhe mit Ferse das Becken in einen falschen Winkel rücken und durch diesen falschen Winkel auch die Wirbelsäule eine falsche Krümmung bekommt. Und wenn man das den ganzen Tag lang macht, dann gibt die Wirbelsäule irgendwann mal auf und dann ist sie halt in dieser krankhaften Stellung und dann gibt es Schmerzen.
Mhm.
Wenn einer von deinen Zuschauern, wenn ihr jetzt bei den Zuschauern da draußen, wenn ihr über Rückenschmerzen klagt und ihr wisst nicht warum, dann probiert es einfach mal mit Barfußlaufen eine Woche lang und dann schaut, was passiert. Es gibt einige, die einfach dadurch schon ihre Rückenschmerzen losgeworden
haben. Ja, würdest du auch sagen, also auch viele müssen ja zum Beispiel auch Einlagen tragen. Mhm. Denkst du, also natürlich mit nicht sofort alles wegschmeißen und nur mehr barfuß, aber ist da deine Erfahrung? Verbessert sich das? Wie wirkt sich das aus? Und darf man dann auch Barfußschuhe tragen, wenn man eigentlich einen Senkfuß, Plattfuß, was weiß ich was hat?
Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Orthopäde. Und,
was du halt gelesen hast und auch aus eigener Erfahrung.
Also für mich, ich bin da relativ evolutionär. Ich denke mir, es kann nicht verkehrt sein, so zu laufen, wie die Evolution es gesagt hat.
Ja.
Ich habe auch gelesen, dass der Fuß hat ja eine Wölbung. Der hat ja innen so eine Wölbung, der macht ja ein richtiges Fußgewölbe.
Genau.
Das Fußgewölbe kommt dadurch zustande, dass Muskeln die Fußknochen zusammenziehen. Ne? Das ist ja wirklich wie so ein Federmechanismus. Ne? Das bedeutet, wenn man einen Plattfuß hat, ist das für mich eher ein Indikator, dass die Muskeln nicht stark genug sind. Dass
sie
sind. Wie gesagt, ich bin kein Orthopäde, ich habe keine Studien gemacht, ich habe auch keine Patienten, die das bezeugen könnten, aber ich würde mich nicht wundern, wenn jemand, der jetzt Plattfüße hat und jetzt ein halbes Jahr lang barfuß läuft oder geht, plötzlich entdeckt, dass er ein Gewölbe bekommt, weil seine Muskeln plötzlich stärker geworden sind. Die werden einfach mehr beansprucht.
Ja.
Umgekehrt, wenn man jetzt irgendwie eine andere Fußverformung hat, kann es nicht verkehrt sein, das jetzt wieder natürlich zu machen.
Ja.
Jetzt, ich kann natürlich keine medizinischen Ratschläge geben, aber es ist sicher ein Versuch wert.
Ja, und vor allem, man muss einfach sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dabei, ja, dass man echt Fußweh hat.
Aber kann das war vorher auch schon, genau.
Ja, genau. Obwohl, also ich denke mal immer, das ist so ein bisschen, also auch kontraintuitiv finde ich, alles, was alles, was mit Orthopädie zu tun hat, sondern es gibt ja sicherlich da wichtige Anwendungsbereiche, aber jetzt wenn man eben von diesen Klassikern spricht, wie Senkfuß oder diese Fehlstellungen. In jeder anderen Disziplin, wenn ich sage, ich habe Rückenschmerzen oder sonst was, würde ich demjenigen sagen, du hast eine schwache Rückenmuskulatur, trainier. Und ich würde ihm nicht ein Korsett geben und sagen, ja, wir werden die schwache Rückenmuskulatur unterstützen.
Richtig.
Nur bei den Füßen machen wir es anders.
Das glaube ich auch.
Füße sind schwach. Ah, wir müssen ihnen noch mehr Stützen geben, mehr unterstützen und dieses und jenes, weil sie sind ja schwach, anstatt sie zu trainieren. Das finde ich irgendwie total.
Das ist nicht
passt irgendwie
intuitiv.
Nicht
zusammen. Ja. Man kann auch gezielt trainieren. Also in Barfußläufer-Blogs wird häufig empfohlen, dass man sich so einen Golfball besorgt oder so einen harten Flummi oder sowas und den am Schreibtisch einfach mal mit den Füßen traktiert, darüber rollt oder sowas, weil das nämlich die Haut lockert, die Faszien lockert und damit auch so ein bisschen die Bewegungsfreiheit macht. Viel von den Füßen ist ja auch Verkrampfung oder auch einfach Muskelschwäche und da tut es gut, wenn man sich damit ein bisschen massiert.
Hast du für dich selbst Veränderungen durchs Barfußlaufen? Also hattest du überhaupt irgendwelche Probleme vorher oder hat sich da irgendwas bei dir verändert?
Also ich habe gemerkt, dass das Laufen mehr Spaß macht tatsächlich.
Ja.
Hat auch sicher mit der Faszination und dem Bewegungsapparat zu tun. Es macht Spaß, den Waldboden zu fühlen und dann einfach nach Hause, nach einer Stunde Laufen nach Hause zu kommen und dann zu merken, dass die Füße auch ein Workout gehabt haben. Ne? Das ist auch ein schönes Gefühl. Ich merke, dass ich da einfach kräftiger geworden bin. Ich habe kräftigere Füße, ich habe kräftigere Waden. Das ist dann auch sicherlich Workout.
Ja.
Ja, also durchaus ist das positiv. Ich habe keine Rückenschmerzen. Ich hatte vorher jetzt nicht schlimme Rückenschmerzen, aber ich habe zwischendurch schon gemerkt, da muckst du ein bisschen, du musst mal aufpassen oder sowas. Ja. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, ob das jetzt an dem Barfußlaufen liegt oder daran, dass ich bewusst an meinen Becken gedreht habe. Es gibt übrigens ein super Buch von der Esther Gokale, das heißt, da suche ich dir den Link nochmal raus. Die hat ein Buch über Rücken geschrieben. Irgendwas mit Pain-Free oder sowas. Und in einem ihrer Kapitel empfiehlt sie auch das Barfußgehen und Barfußlaufen und sie hat auch andere Übungen oder sowas.
Ja.
Also wer Rückenprobleme hat, auch wenn es nicht intuitiv klingt, aber der sollte einfach mal ausprobieren, ob man nicht mit Barfuß
Veränderung kann. Es ist ja auch irgendwie klar, es setzt sich ja fort, wenn die Basis schon sozusagen aus dem Lot ist. Dann versucht der Körper ja das immer auszugleichen und so ist alles durcheinander eigentlich. Ja. Ich finde ja auch die Bücher von Kelly Starrett sehr gut. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht, aber den gucke ich mir gerne nochmal an.
Ja, der Supple Leopard heißt auf Englisch, das eine Buch irgendwie beweglich. Der Heilige Leopard oder so. Mhm. Aber wirklich super. Also der ist auch einige coole Sachen.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, wenn man jetzt richtig barfuß läuft, sprich ganz ohne Schuhe, ja, dann muss man ja aufpassen, dass man nicht in was Dummes reintritt, ne? Dann fängt man fängt dann an, konzentrierter zu laufen. Ne? Okay. Also das ist nicht mehr so dieses Braindead-Laufen, ich spule jetzt meine 10 Kilometer ab und bin froh, wenn ich zu Hause bin, sondern man fängt an, konzentriert zu laufen und man stellt dann auch fest, dass man dann so ein bisschen so anfängt, den Boden in 2-3 Metern Entfernung zu scannen und ertappt sich dabei, wie das Gehirn anfängt, die nächsten 2, 3, 4 Schritte schon mal im Voraus zu planen.
Ne? Okay.
Das ist ganz faszinierend. Ich habe dann später mal irgendwo in einem Blog gelesen, dass ein anderer Läufer, der auch eben Barfußstyle läuft, der das dann auch ein bisschen beschrieben hat, und meinte, das wäre auch ein natürlicher Reflex, weil eben das Gehirn mitläuft. Ne?
Ja.
Das ist ein interessanter Aspekt, der das Laufen als Sportart so ein bisschen aufwertet. Das ist dann nicht mehr so Braindead, einfach nur Schritte abspulen, sondern dann ist es plötzlich, dann wird ein Lauf so ein bisschen zu einem Abenteuerlauf.
Ja.
Man läuft durch den Wald, plant die Schritte um die Wurzeln herum, überlegt sich, okay, wie laufe ich jetzt da rum, und dann öffnet sich hier da mal eine Pfütze und dann tritt man mal nicht rein und so weiter. Also das ist dann schon interessant. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen wegen Verletzung. Also man sollte schon eine saubere Tetanusimpfung haben. Natürlich hat man mehr Probleme mit Zecken, wenn man jetzt permanent durch die Wiesen läuft. Ich habe selber auch Zeckenbisse gehabt. Ist nicht schön. Und da muss man sich natürlich auch gegen, wie heißt das, gegen
FSME.
FSME, genau, impfen und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat man weniger Gefahren, an den typischen Laufkrankheiten oder Laufproblemen zu leiden. Ja.
Ich meine, Zecken kann man auch haben, wenn man mit der kurzer Hose durch die Wiese geht. Also,
richtig, genau. Das ist jetzt nicht speziell nur Barfußläufer.
Speziell mit Barfußlaufen. Genau, das passiert einfach, wenn man in der Natur ist.
Genau. Ich habe auch mal eine Blase gehabt, wenn ich einfach zu lange, oder wenn ich zu schnell auf Asphalt laufe. Also wenn ich schneller als 10 Kilometer pro Stunde über längere Zeit über Asphalt laufe, dann hole ich mir am großen Zeh eine Blase. Ich glaube, das ist auch eher Lauftechnik. Ich habe irgendwo in Foren gelesen, dann ist die Lauftechnik noch nicht ganz so toll oder sowas.
Okay.
Ist aber nichts Schlimmes. Also das ist halt auch ein Schutzmechanismus vom Körper. Und es gibt genügend Läufer, die mit Schuhen sich eine Blase geholt haben, weil der Schuh nicht richtig gesessen hat oder die Socken nicht richtig. Mein Gott. Nichts ist verletzungsfrei, aber man lernt relativ gut damit umzugehen. Und wenn man dann so ein bisschen eine Gewohnheit hat und Training hat, dann kann man auch problemlos auf steinigen Untergrund oder auf Untergrund laufen, wo die Leute sich plötzlich umdrehen und sagen, meine Güte, was ist das denn für einer? Ne?
Ja.
Also man kann es auch ein bisschen als Herausforderung betrachten.
Genau, genau. Mhm. Ja, voll super. Also wir haben jetzt unglaublich viel abgedeckt zum Thema Barfußlaufen, und ich hoffe, dass die Zuschauer und Zuhörer jetzt wirklich Lust bekommen haben, das selber auszuprobieren. Ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung wirklich empfehlen. Es ist einfach der nächste Schritt, und man verändert die Position oder seine ganze Körperhaltung dadurch mit. Also finde ich auch total super. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Sprung thematisch machen, ganz kurz, weil du hast mit zwei Damen zusammen ein tolles Buch herausgebracht. Ich halte es jetzt mal so her in die Kamera.
Ja, danke.
Und zwar geht es da nicht ums Barfußlaufen,
nee,
sondern um die Paleo-Ernährung. Aber was das Besondere an dem Buch ist, dass es nach Jahreszeiten aufgebaut ist. Und das finde ich besonders schön, weil es eben diesen saisonalen Aspekt hervorhebt. Außerdem sind auch zu einigen speziellen Gemüsesorten oder eben Gemüsen und anderen Nahrungsmitteln auch nochmal mehr Informationen dabei. Mhm. Ich finde das, wie seid ihr darauf gekommen, das, also so nach dieser Jahreszeiten-Idee zu machen?
Ich glaube, das war die Idee von der Monika. Die Monika und die Nadja, die hatten vorher schon ein Paleo-Kochbuch mal geschrieben vor ein paar Jahren und haben sich Gedanken gemacht, wie machen wir das jetzt für das zweite Buch.
Ja.
Und dann sind sie halt, gerade weil jetzt in der Paleo-Ernährung auch der regionale Aspekt häufiger hervorgehoben ist, kommt man natürlich auch auf dieses Jahreszeitenthema, weil es gibt ja halt Gemüse und Früchte, die sind nicht das ganze Jahr lang da. Ne? Und haben dann gesagt, okay, dann machen wir es vielleicht nach diesem Schema, dass wir es nach Jahreszeiten machen, und haben mich dann gefragt, ob ich mitmachen möchte. Ich habe dann so ein paar Fachartikel dazu geschrieben und zwei, drei Rezepte dazu gepackt und auch ein Kapitel zum Thema Barfußlaufen reingeschrieben.
Ah ja.
Genau. Ich glaube, das Nützliche daran ist, wir haben ja heute so ein bisschen verlernt, keiner von uns weiß wirklich, welche Gemüsesorten und welche Früchte in welcher Saison nun wirklich frisch sind.
Genau.
Wir gehen alle in den Supermarkt und die Supermärkte geben uns das ganze Jahr lang das gleiche Angebot.
Genau.
Aber wir wissen jetzt nicht, wenn wir jetzt im Supermarkt jetzt zum Beispiel uns eine Tomate holen oder einen Apfel oder anderes Gemüse, dann ist es entweder frisch und direkt um die Ecke und wirklich hochwertig, weil das wirklich sehr, sehr frisch vom Felde kommt. Oder es ist eine Frucht oder ein Gemüse, was zwar vorhanden ist, aber was jetzt um den halben Erdball herum verschifft wurde und keine Minerei und keine Vitamine mehr hat, weil es künstlich großgezogen wurde oder wie auch immer nicht passt.
Ja.
Ne? Ja. Und ich denke, das ist ganz nützlich, dass man dann mit dem Buch einfach mal sich von den Rezepten inspirieren lässt und sagt, ach, heute mache ich was mit Kohl, weil es ist gerade Winter und im Winter ist halt Kohlzeit oder sowas.
Genau, genau.
Und das fand ich eigentlich ganz spannend an dem Aspekt und deswegen habe ich auch gerne mitgemacht.
Super. Mhm. Ja, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Mhm. Wo bekommt man das Buch?
Theoretisch überall. Man kann es überall bestellen. Man kriegt es natürlich auch bei Amazon. Und ich denke, wenn man bei seinem Buchhändler oder seinem Online-Buchhändler nach Paleo, nach Jahreszeiten googelt oder nachfragt, findet man die Quellen. Also es ist ganz normal im Buchhandel erhältlich, so wie alle anderen Bücher auch.
Okay, super. Und wo können die Zuhörer und Zuschauer am besten mehr über dich noch erfahren und auch sonst deine Artikel lesen?
Danke. Also ich habe einen Blog, das Blog heißt Paleosophie. Das ist ein Wortspiel aus Philosophie und Paleo. Sophie ist ja das Nachdenken, das Grübeln. Dieser Sophos ist ja die Kunst des Nachdenkens. Und Paleo, es ist also Nachdenken, Gedanken über Paleo sozusagen als Blog.
Ja.
Also einfach paleosophie.de eingeben und dann findet ihr meinen Blog. Da schreibe ich dann ab und zu Grundlagenartikel oder auch mal was zum Laufen oder auch mal ein Rezept.
Ja, okay, cool. Mhm. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine
Danke
Zeit.
Dir.
Mhm. War toll. Und ich hoffe, wir werden jetzt alle nach Jahreszeiten kochen und und barfuß laufen.
Genau. Jetzt kommt ja ein bisschen wieder der Frühling, da kann man ja sich wieder raustrauen.
Eben, jetzt kommt der Bärlauch, der ja auch in dem Buch kommt, der wird jetzt dann sprießen. Mhm. Und da kann man eben schon sammeln gehen. Es werden dann die Wildkräuter wachsen und sprießen. Mhm. Und das macht ja auch richtig viel Spaß, finde ich. Mhm. Und verbindet einen auch mit der Natur nochmal mehr, wenn man wieder ein bisschen offen durch die Wälder geht und vielleicht sogar was selber sammeln kann. Das finde ich immer besonders schön.
Mhm. Super. Danke, Julia.
Gut, danke. Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.